Die Nachricht erreichte mich an einem Dienstagmorgen im Oktober. Ein Major namens William Carter trat in mein Büro, das Gesicht unbewegt, die Haltung steif, als trüge er die Last der Welt auf seinen Schultern. Er sprach kein überflüssiges Wort, kein Gruß, keine Floskel über das Wetter. Nur eine manilafarbene Mappe, schwer von Akten, die er mir auf den Tisch legte. Seine Augen trafen meine nicht ein einziges Mal. Dann wandte er sich um und verließ den Raum, als hätte er nichts weiter überbracht als einen Lieferschein. Ich starrte auf die Mappe, die kälter wirkte als das Metall meines Schreibtisches. Auf der Vorderseite prangten Stempel in Rot. Streng geheim. Nur für autorisierte Augen. Ich öffnete sie, meine Hände schwerer, als sie hätten sein sollen. Der Auftrag war knapp gehalten. Zu knapp. 24 Stunden, um ein Team zusammenzustellen. 48 Stunden bis zum Abflug. Ziel? Antarktis. Auftrag? Installation von Kommunikationsausrüstung. Bedingung? Absolute Funkstille, sobald wir den Boden erreicht hätten. Ich murmelte, Kommunikationsausrüstung? Dafür braucht man einen Oberst und 24 Soldaten? Der Klang meiner eigenen Stimme in dem stillen Raum war unangenehm. Die Personalliste lag oben auf. Manche Namen waren vertraut, fast beruhigend. Master Sergeant Robert Thompson, mein engster Freund und Kamerad seit über 15 Jahren. Ein Mann, der mir unzählige Male das Leben gerettet hatte. Daneben Sergeant Liam Connell, ein fähiger Kämpfer mit kalten, scharfen Augen, auf die man sich im Feld verlassen konnte. Aber dazwischen waren Namen, die mir nichts sagten. Spezialisten, deren Akten zu großen Teilen geschwärzt waren. Zu viel Schwarz, zu wenig Text. Das waren Männer, die nur für Missionen abgerufen wurden, die es offiziell nie gab. Ich verbrachte den Rest des Tages damit, Kontakte zu nutzen, Hürden in der Bürokratie zu überwinden, Telefonate zu führen, die mit halben Wahrheiten und ganzen Lügen gespickt waren. Bis 18.38 Uhr hatte ich es geschafft. Ein komplettes Team versammelt in Briefingraum C in Fort Bragg. 24 Männer, die mich ansahen, als würden sie alles andere bevorzugen, nur nicht das, was kommen sollte. Ich stand vorn, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Gentlemen, wir gehen in die Antarktis. Einige stöhnten leise, andere tauschten Blicke. Thompson hob nur die Augenbraue, schwieg aber. Er wusste, dass offene Fragen in so einer Runde gefährlich waren. Unser Auftrag ist die Errichtung eines Kommunikationsnetzes in einem abgelegenen Sektor. Wir werden vollständig isoliert sein. Es gibt keine Verbindung zur Außenwelt, sobald wir einsatzbereit sind. Das Wetterfenster ist eng, also bewegen wir uns schnell und präzise. Ein junger Gefreiter, Ethan Walsh, meldete sich. Er war kaum älter als 22 Jahre, mit diesem unverbrauchten Blick, den nur Neulinge noch hatten. Sir, wie lange soll die Mission dauern? Klassifiziert, antwortete ich. Und das war die Wahrheit. Kein Rückreisedatum, nur die vage Formulierung, dass wir nach Abschluss der Mission zurückkehren würden, wann immer das sein mochte. Connell lehnte sich zurück, seine grünen Augen musterten aufmerksam die Dokumente in seinen Händen. Welche Art von Kommunikationsausrüstung, Sir? Die Art, die auch bei Temperaturen unter Null zuverlässig arbeitet und keine Fragen stellt, sagte ich trocken. Einige lachten kurz, erleichtert, doch das Lachen klang erzwungen. In Ihren Unterlagen finden Sie die Materiallisten. Studieren Sie sie heute Nacht. Abflug ist Donnerstag 06 Uhr 0. Das Briefing zog sich eine weitere Stunde hin. Ich sprach über Frostschutz, Hypothermie, Erfrierungen, die Routine des Kältekampfes. Doch ein Detail stach heraus. Absolute Funkstille. Kein Kontakt zu Familie, keine privaten Nachrichten, nichts außer internen Meldungen. Selbst für eine streng geheime Mission war das ungewöhnlich. Als die Männer entlassen waren, blieb Thompson zurück. Er wartete, bis die Tür sich hinter den Letzten geschlossen hatte. Dann trat er an meinen Schreibtisch. »Jim«, sagte er leise, die formelle Anrede fallen gelassen. »Was steckt hier wirklich dahinter?« Ich sah in seine braunen Augen, in denen die gleiche Sorge lag, die auch in mir brannte. Ich wünschte, ich wüsste es. Die Befehle kommen von ganz oben. Offiziell geht es um Kommunikationsausrüstung, aber wir beide wissen, dass 24 Soldaten keine Radios aufstellen müssen. Er schüttelte den Kopf. Seit wann braucht es ein halbes Bataillon für Antennen? Seit jemand entschieden hat, dass es so sein muss, erwiderte ich. Ich stopfte die Akten zurück in die Mappe, als könnte ich damit auch meine Zweifel begraben. Uns bleibt keine Wahl. Er nickte, doch Zufriedenheit lag nicht in seiner Miene. In der Armee hatte man selten das Privileg, die Hintergründe zu kennen. Man gehorchte, man hoffte es zu überleben. Die folgenden zwei Tage verschwammen zu einem Sturm aus Ausrüstungskontrollen, medizinischen Untersuchungen und Stapeln von Formularen. Die Materiallisten waren umfangreich. Kälteschutzkleidung, Notfallrationen, tragbare Heizgeräte und genug Funkausrüstung, um eine Basis aufzubauen. Doch zwischen all dem fand ich Dinge, die nicht passten. Bodenradargeräte, Thermalkameras, Werkzeuge zur Ausgrabung. Ich fragte beim Versorgungsoffizier nach. Er zuckte nur mit den Schultern. »Befehl von oben, Sir. Ich packe, was auf der Liste steht.« Als Donnerstagmorgen graute, hatte der Oktoberbiss bereits Winter im Gepäck. Um 04.30 Uhr stand mein Team auf dem Rollfeld. Eingehüllt in klobige Kälteschutzanzüge sahen sie aus wie wandelnde Schlafsäcke. Vor uns wartete eine C-130, der Arbeitstiervogel, fähig, selbst auf Eisbahnen zu starten und zu landen, wenn der Pilot sein Handwerk verstand. Ich rief gegen das Heulen der Triebwerke. »Hören Sie zu! Sobald wir in der Luft sind, gibt es kein Zurück. Keine Telefonate, keine Mails, kein Wort an die Außenwelt. Alles läuft über Kommando.« »Sir, was ist mit Notfällen?« fragte Specialist Rodriguez. »Familienbenachrichtigungen erfolgen ausschließlich über die Kommandokanäle«, erklärte ich knapp. »Ihre Angehörigen wissen, dass sie im Einsatz sind. Mehr brauchen sie nicht zu wissen.« Die Männer luden ihre Ausrüstung. Mit dem Schließen der Heckrampe wusste ich, von diesem Moment an gab es kein Zurück mehr. Als die Maschine abhob und in den bleigrauen Himmel stieg, fühlte ich das erste Mal den kalten Stich im Magen, der mich warnte. Wir flogen nicht, um Radios aufzustellen. Wir flogen in etwas, das uns verschlingen konnte. Der Flug zog sich endlos hin. 18 Stunden insgesamt, mit zwei Zwischenlandungen. Einmal in Chile, einmal in Neuseeland. Die C-130 vibrierte wie ein alter Generator. Jeder Bolzen schien bei jedem Turbulenzschub um Gnade zu flehen. Die Männer schliefen in unruhigen Intervallen. Manche mit offenen Mündern, andere mit verschränkten Armen und zuckenden Lidern, als ob sie bereits Albträume jagten. Ich hingegen starrte die ganze Zeit auf die Missionsunterlagen. Je öfter ich sie las, desto mehr schien mir zu entgleiten. Die Liste der Kommunikationsgeräte war echt genug. Hochfrequenzradios, Satellitenverstärker, Antennen, Kabelrollen. Aber dann gab es da die andere Ausrüstung, Bodenradar, Thermalkameras, schwere Grabungsgeräte. Werkzeuge, die eher zu einer archäologischen Expedition passten als zu einem Funknetz. Jeder Absatz, jede Nummer auf der Liste schrie mir zu: Täuschung. Nach Stunden endloser Wolken und Ozean landeten wir schließlich auf McMurdo Station. Der Wind peitschte uns bereits auf der Rollbahn entgegen, ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartete. Schnee blies wie feiner Sand über den Asphalt, bis in jede ungeschützte Hautstelle. Ein Mann wartete auf mich, noch bevor die Ladeklappe ganz geöffnet war. Captain Alan Pierce, Marineoffizier. 2 Jahrzehnte Erfahrung im Eis. Sein Gesicht war wettergegerbt, seine Augen jedoch erstaunlich klar und wachsam. Er führte mich beiseite, während meine Männer ihre Ausrüstung ausluden. »Sind Sie sicher, Colonel, dass dies der richtige Standort ist?« Er zeigte mir ein Satellitenbild, auf dem nur weißes Nichts zu sehen war. »Keine Forschungsstation, keine Versorgungsrouten, Nichts in der Nähe. Befehle sind Befehle, erwiderte ich knapp. Pierce nickte, doch seine Stirn blieb gefurcht. Ich habe in 20 Jahren viele seltsame Missionen gesehen, aber keine, die so wenig Sinn ergab wie diese. Sie haben gutes Wetter für die nächsten 72 Stunden. Danach zieht ein Sturm auf und sie sitzen mindestens eine Woche fest. Seien Sie also schnell. Seine Worte brannten sich in mein Gedächtnis, wie eine Vorwarnung, die man nicht ignorieren sollte. Die letzte Etappe war die härteste. Über eine endlose Weite von Eis und Schnee, nur gelegentlich unterbrochen von Bergzacken, die wie Knochen aus dem Frost ragten. Unter uns nichts als Leere. Der Pilot, ein Warrant Officer mit mehr Eisstunden als gesund sein konnte, brachte die Maschine schließlich auf einer Fläche zum Stehen, die genauso aussah wie jede andere, an der wir vorbeigeflogen waren. Flach, endlos, ohne jeden Orientierungspunkt. »Hier ist es, Sir!« rief er aus dem Cockpit. »GPS-Daten stimmen mit Ihren Befehlen überein.« Ich blickte durch das kleine Fenster hinaus. Nur weiß. Wind, der Schnee in Fetzen trug, die Sicht auf 50 Meter reduzierte. Keine Strukturen, keine Spuren menschlicher Anwesenheit. Nur eine Landschaft, die nicht für uns gedacht war. »Alles klar, Leute!« rief ich, als die Motoren verstummten. »Willkommen in der Antarktis. Wir laden aus und richten das Lager ein, bevor uns das Wetter verschluckt.« Die folgenden Stunden waren pure Plackerei. 24 Soldaten, eingepackt in Schichten von Kälteanzügen, errichteten ein kleines provisorisches Dorf aus Zelten und Ausrüstung. Zuerst das Kommandotent, dann die Schlafunterkünfte, schließlich die Lagerräume. Alles musste mit Eisschrauben und Spannseilen verankert werden, sonst hätte der Wind unsere gesamte Arbeit hinweggefegt. Der Pilot verlor keine Zeit. Kaum war unsere Fracht abgeladen, rollte die Maschine schon wieder an. Das Dröhnen der Triebwerke verklang im Grauschleier des Himmels, bis nichts zurückblieb außer Wind und das Knirschen unserer Schritte im Schnee. »Gemütlich«, murmelte Thompson neben mir, die Augen hinter seiner Schutzbrille schmal. »Erinnere mich daran, einen Dankesbrief an denjenigen zu schreiben, der diesen Urlaubsort ausgewählt hat.« Ich sah auf meine Uhr. 14 Uhr Ortszeit. Doch Ort bedeutete hier wenig. Die Sonne würde für Wochen nicht untergehen. Fangen wir mit den Funkanlagen an. Je schneller wir fertig sind, desto schneller können wir wieder verschwinden. Die Arbeit war Routine. Antennen aufstellen, Kabel verlegen, Geräte verkabeln. Und doch war alles anders. Jeder Schritt im Schnee wurde von einer Lautlosigkeit verschluckt, die selbst das Fauchen des Windes nicht brechen konnte. Der Boden unter uns war hart, fast gläsern, und das Gefühl, dass etwas unter unseren Füßen schlummerte, ließ mich nicht los. Am Ende des dritten Tages stand ein vollständiges Kommunikationsnetz, das Signale bis in die entferntesten Ecken der Welt senden konnte. Die Geräte funktionierten makellos. Die Verbindungen waren klar. Und genau das machte es so beunruhigend. Denn wenn die Technik lief, wieso hatte man uns hergeschickt? Die Antwort kam in Form eines Funkspruchs, der nicht hätte kommen sollen. Es war Abend, ich saß im Kommandotent, prüfte die letzten Protokolle, als der Drucker erwachte. Er spuckte ein einziges Blatt Papier aus. Die Buchstaben darauf schienen härter gedruckt als üblich, als hätten sie selbst das Gewicht von Befehlen, die niemand in Frage stellen durfte. »Neue Einsatzparameter«, stand dort. »Kurze Sätze, kein unnötiges Wort.« Ein Forschungssatellit hatte 3 Wochen zuvor eine Anomalie entdeckt. Unter genau diesen Koordinaten, unter 30 Metern Eis, lag eine künstliche Struktur. Bodenradar hatte es bestätigt. Etwas Großes, Unnatürliches, Eingeschlossenes. Unser Auftrag war nicht die Installation von Funkmasten. Unser Auftrag war, es freizulegen. Ich las die Zeilen 3-mal. Dann trat ich hinaus in das fahle Licht, das ewig zu dauern schien. Der Wind hatte sich gelegt, die Landschaft wirkte still und lauernd. Unter meinen Füßen lag etwas, das nicht hierher gehörte. Als ich die Männer eine Stunde später versammelte, sahen mich 24 Augenpaare an. Misstrauisch, neugierig, besorgt. Ich hob das Blatt Papier hoch. Es gibt eine Änderung im Auftrag. Thompson spannte die Schultern, ohne den Blick zu verraten. Connell beugte sich leicht vor, als könnte er das Blatt mit den Augen verschlingen. Der Funk war Tarnung. In Wahrheit sollen wir eine Struktur unter dem Eis ausgraben und untersuchen. Stille. Nur das Schlagen der Zeltplanen im Wind. Sir, was für eine Struktur? Fragte Corporal Hayes schließlich. Unbekannt, sagte ich. Satellitenbilder deuten auf etwas Künstliches hin, mehr wissen wir nicht. Wie lange liegt das da schon? Warf Walsh ein, die Stimme schwankend zwischen Angst und Faszination. Unbekannt, wiederholte ich. Vielleicht jung, vielleicht uralt. Unsere Aufgabe ist es, das herauszufinden. Rodriguez hob die Hand. Vielleicht ein altes russisches Forschungsprojekt oder ein Bunker? Vielleicht, antwortete ich, aber die Unterlagen deuten auf etwas viel Älteres. Die Gesichter meiner Männer waren ein Spiegel aus Zweifel und Anspannung. Ich erklärte ihnen die neuen Protokolle, die Arbeit mit dem Radar, die Sicherheitsmaßnahmen. Niemand sagte viel. Als die Versammlung endete, blieb Thompson erneut bei mir. Jim, sagte er leise, seit wann schickt die Armee 24 Männer, um alte Gebäude auszugraben? Ich starrte hinaus ins Weiß, das keine Antworten bereithielt. Seit jemand beschlossen hat, dass es notwendig ist. Doch in meinem Inneren wusste ich, wir hatten etwas geweckt, indem wir überhaupt hier waren. Die Nacht in der Antarktis unterschied sich kaum vom Tag. Die Sonne sank nicht, sie rollte nur träge am Horizont entlang, als wolle sie selbst dieses gottverlassene Land meiden. In unseren Schlafsäcken, in den von Wind gepeitschten Zelten, fanden die Männer kaum Ruhe. Auch ich lag wach. Das Papier mit den neuen Einsatzbefehlen wie ein Gewicht auf meiner Brust. Am Morgen begann die eigentliche Arbeit. Wir stellten das Bodenradar auf, die schweren Geräte ächzten im Frost, ihre Kabel steif wie Knochen. Corporal Hayes führte die ersten Scans durch. Auf dem Bildschirm erschienen die typischen Schattierungen des Eises. Hellblaue und weiße Muster, Schicht auf Schicht, Jahrtausende alt. Doch dann war da ein Rechteck, dunkel und hart abgegrenzt, ungefähr 30 Meter tief. Da ist etwas, sagte Hayes, seine Stimme leiser, als es nötig gewesen wäre. Definitiv künstlich. Ich trat näher. Blickte auf den Monitor. Die Umrisse waren zu präzise, zu gerade. Kein Felsen konnte so aussehen. Wie groß? Fragte ich. Hayes tippte Zahlen ein, die Linien auf dem Bildschirm verschoben sich. Mindestens 200 Meter auf dieser Seite. Es könnte viel größer sein. Ein leises Raunen ging durch die Männer. Sergeant Connell stand neben mir, sein Blick war fest auf den Monitor gerichtet. Das ist kein Bunker. Murmelte er. Das ist etwas anderes. Wir markierten die Koordinaten und legten Raster für die Grabungspunkte an. Die Arbeit begann sofort, ohne Pause, ohne Rücksicht auf die beißende Kälte. Mit Schaufeln, Eispickeln und einem kleinen Bagger, den wir aus der C-130 ausgeladen hatten, kämpften wir uns in die Tiefe. Der Schnee war hart verpresst, jahrtausendelang verdichtet. Jede Schicht dunkler als die vorherige. Stunden vergingen. Die Männer arbeiteten im Rhythmus des Windes, der mal nachließ, mal wieder auffrischte, als wolle er uns vom Boden selbst vertreiben. Nach 6 Stunden rief Private Walsh plötzlich: Kontakt! Wir sahen hinab in das Grabungsloch. Sein Spaten hatte etwas Hartes getroffen. Das Geräusch war anders gewesen als das Splittern von Eis. Ein metallisches Echo hatte den Schacht hinaufgeschlagen, kalt und endgültig. Ich ließ mich mit einem Sicherungsseil hinunter. Der Boden des Schachtes war nun kein Eis mehr, sondern eine glatte, dunkle Fläche. Ich kniete, legte meine behandschuhte Hand darauf. Die Oberfläche war glatt, vollkommen gleichmäßig. Und sie war warm. Trotz der 30 Meter dicken Eisschicht über ihr strahlte sie eine kaum fassbare Wärme aus, als atmete sie leise unter meiner Hand. Weitergraben, befahl ich, obwohl mein Magen sich zusammenzog. Wir brauchen eine Öffnung. Die nächsten 2 Stunden legten wir eine Schräge frei. Das Material war nicht Stahl, nicht Aluminium. Es reflektierte das Licht unserer Lampen kaum, als würde es es verschlucken. Bald zeichnete sich eine Kante ab, dann eine geneigte Fläche. Es war kein zufälliger Block. Es war Architektur. Eine Pyramide, flüsterte Thompson, als die Form unverkennbar wurde. Um Himmels Willen. Seine Stimme hallte über das Eis und für einen Moment schwieg jeder. Der Wind war abgeflaut und die Stille fühlte sich schwerer an als der Schnee selbst. Wir fanden schließlich eine Öffnung an der Nordseite, ungefähr 15 Meter unterhalb unseres ursprünglichen Grabungspunktes. Kein Tor, keine Scharniere, nur ein rechteckiger Durchgang, der ins Dunkel führte. Mein Lichtstrahl wurde nach 10 Metern geschluckt, als gäbe es dort eine zweite Dunkelheit, dichter als die erste. Connell, Rodriguez, Walsh. Sie kommen mit, sagte ich. Erkundungstrupp, alle anderen sichern den Eingang. Wir seilten uns ab, unsere Stiefel hallten auf dem fremden Metallboden. Der Gang war 3 Meter breit, die Wände glatt, doch voller Symbole. Sie waren tief eingraviert. Geometrische Muster, die sich verschoben, wenn man sie nicht direkt ansah. Es war, als hätten sie ein Eigenleben, als flüsterten sie eine Sprache, die wir nicht verstehen konnten. »Sir«, sagte Walsh und strich mit den Fingern über eine der Gravuren, »die leuchten.« Er hatte recht. In den Einkerbungen glomm ein schwaches Blau, kaum sichtbar, aber genug, um uns schaudern zu lassen. Nach etwa 50 Metern öffnete sich der Gang zu einer Halle. Der Raum war mindestens 30 Meter breit, die Decke wölbte sich in der Dunkelheit hoch über uns, an den Wänden standen Nischen mit Objekten, Würfel, Kugeln, Zylinder, manche glatt, andere organisch geschwungen. Keines davon passte zu menschlicher Herstellung. »Dokumentieren«, befahl ich mit belegter Stimme. »Fotos, Maße, alles.« Connell stand vor einem zylindrischen Objekt, kaum größer als eine Thermoskanne. »Das hier ist unglaublich. Keine Nähte, keine Schweißpunkte. Es sieht aus, als wäre es gewachsen, nicht gebaut.« Rodriguez trat zu einer Kugel, die in einem metallenen Rahmen schwebte. »Sir, sie bewegt sich.« Ich beobachtete, wie die Kugel sich drehte, langsam, ohne dass etwas sie anstieß. Sie war vollkommen still, als ob sie die Bewegung nur zeigte, um uns zu verhöhnen. 3 Stunden lang katalogisierten wir Objekte. Am Ende hatten wir 47 Artefakte erfasst, jedes so rätselhaft wie das erste. Alles war unversehrt, als hätte man den Raum erst gestern verschlossen. Kein Staub, kein Rost, kein Verfall. Als wir zurückkehrten, war die gesamte Nordseite der Pyramide freigelegt. Ihre Größe war überwältigend. Mindestens 60 Meter hoch, eine schwarze Spitze, die sich unter dem Eis verlor. Noch in derselben Nacht schickte ich einen verschlüsselten Bericht. Die Antwort kam 1 Stunde später. Fortfahren. Tägliche Berichte. Ich las die Worte und wusste, dass niemand uns je zurückholen würde, bevor wir nicht alles gesehen hatten. Im Wind, der erneut auffrischte, hörte ich ein Wispern, das nicht von der Natur kam. Es war, als hätte das, was unter uns lag, gerade erst die Augen geöffnet. Der Morgen nach der ersten Erkundung war von einer unheimlichen Ruhe erfüllt. Der Wind hatte sich gelegt, als wolle er uns bewusst den Atem anhalten lassen, damit wir die Schwere unseres Auftrags umso deutlicher spürten. Über dem Lager spannte sich ein Himmel, der blasser war als jeder, den ich je gesehen hatte. Weiß, grau und leer. Ein Spiegel des Nichts, das uns umgab. Wir hatten nun Gewissheit. Unter unseren Füßen lag keine Laune der Natur, sondern ein Bauwerk, das älter sein musste als jede bekannte menschliche Zivilisation. Und es war gewaltig. Die Aufnahmen des Bodenradars zeigten Dimensionen, die den ersten Schätzungen widersprachen. Mehr als 200 Meter Länge, vielleicht ein Vielfaches davon, und eine Höhe von mindestens 60 Metern, die wie ein schwarzer Berg im Eis steckte. Die Männer waren unruhig, manche sprachen kaum noch. Andere flüsterten, als könnte das Bauwerk sie hören. Ich musste Autorität wahren, durfte keine Zweifel zeigen, doch innerlich nagte es auch an mir. Wir organisierten die Arbeit in Schichten. 4 Mann würden in das Bauwerk hinabsteigen, um die Kammern zu kartieren und zu dokumentieren. Der Rest hielt die Stellung, sicherte das Lager, erweiterte den Zugang. Ich wählte für die erste vollständige Erkundung wieder Connell, Rodriguez und Walsh. Hayes bestand darauf, uns zu begleiten. Seine Argumentation war logisch. Er hatte das Radar bedient und konnte die Strukturen am besten deuten. Ich gab nach. Der Abstieg in die Dunkelheit wirkte diesmal noch schwerer. Unsere Lampen warfen Kegel aus kaltem Licht, die in den metallenen Gängen wie gefangen wirkten. Jeder Schritt hallte, aber der Klang war verzerrt. Zu scharf, als ob die Wände unsere Bewegungen absichtlich spiegelten. »Es hört sich an, als wären wir nicht allein«, flüsterte Walsh, und ich musste ihn scharf anfahren. »Disziplin, Soldat!« Doch insgeheim hatte er recht. Wir folgten dem Hauptkorridor, der exakt 3 Meter breit war und sich schnurgerade in die Tiefe zog. Nach 50 Metern öffnete er sich zu einer weiteren Kammer, noch größer als die, die wir am Vortag gefunden hatten. Sie war rund, mindestens 30 Meter im Durchmesser und von einem Kuppeldach überwölbt, das im Dunkel verschwand. An den Wänden wieder die Symbole, tiefe Gravuren mit einem Material ausgelegt, das im Licht unserer Lampen grün und blau schimmerte. Es war nicht einfach eine Schrift. Die Muster wirkten lebendig, als zögen sie sich in unruhigen Pulsen zusammen und dehnten sich wieder. Ich zwang mich, nicht zu lange hinzusehen. »Das hier ist nicht menschlich«, sagte Hayes schließlich. Er beugte sich über eine Wand, machte sich Notizen. »Es wiederholt sich nichts. Keine Syntax, keine Muster, wie man sie in Sprachen erwarten würde. Eher wie Anweisungen. Oder wie Warnungen.« Rodriguez untersuchte derweil die Nischen in der Wand. Darin lagen Objekte aus demselben fremdartigen Material. Würfel, perfekt geformt, doch ohne Kanten im eigentlichen Sinn. Die Übergänge wirkten organisch, als hätten sie sich selbst gegossen. Neben ihnen kugelförmige Konstrukte, die sich drehten, sobald man sie anstarrte und wieder stillhielten, wenn man wegblickte. Connell stand in der Mitte des Raumes und ließ den Lichtkegel seiner Lampe langsam über die Kuppel wandern. »Es ist wie eine Kathedrale«, murmelte er, »nur nicht für uns gebaut.« »Genug«, sagte ich, »Dokumentation vor Faszination. Wir nehmen Bilder, Maße und dann zurück.« 3 Stunden verbrachten wir in dieser Halle, bevor wir kehrt machten. Jeder von uns trug das Gefühl mit hinaus, dass wir in etwas hineingeschaut hatten, das wir nicht hätten sehen sollen. Oben am Lager berichtete ich den übrigen Männern. Thompson hörte schweigend zu, seine Miene steinern, doch seine Augen verrieten, dass er dieselbe Angst verspürte wie ich. »Jim«, sagte er später, als die anderen beschäftigt waren, »du hast es selbst gespürt, oder? Dieser Ort lebt.« Ich wollte widersprechen, doch meine Stimme blieb mir im Hals stecken. Stattdessen nickte ich langsam. »Ja.« In den folgenden Tagen arbeiteten wir systematisch. Immer tiefer in das Bauwerk, immer neue Kammern. Manche gefüllt mit Artefakten, andere leer, aber erfüllt von einer bedrückenden Stille, die schwerer wog als Lärm. Wir fanden Räume mit Reliefs, die Szenen zeigten, deren Figuren fast menschlich aussahen, fast aber nicht ganz. Ihre Glieder zu lang, ihre Köpfe zu schmal, ihre Haltung zu fremd. »Vielleicht Künstlerfantasien«, meinte Rodriguez, doch niemand glaubte ihm. Je weiter wir vordrangen, desto mehr schien das Bauwerk sich gegen uns zu stellen. Die Temperatur im Inneren blieb konstant über dem Gefrierpunkt, obwohl wir 30 Meter Eis über uns hatten. Unsere Uhren begannen unregelmäßig zu gehen, als ob die Zeit hier anders floss. Und immer wieder schien es, als würden sich die Symbole an den Wänden verändern, wenn man sie nicht direkt ansah. Die Männer wurden unruhiger. Walsh sah sich ständig über die Schulter um. Hayes starrte beinahe zwanghaft auf seine Uhr, als wäre er von der Zeitverzerrung besessen. Rodriguez begann, leise vor sich hinzureden, als lausche er Stimmen, die wir anderen nicht hören konnten. Thompson hielt sich nah an mich. »Wenn das so weitergeht, verlieren wir sie«, sagte er. »Wir haben Befehle«, antwortete ich, aber es klang schwach. Noch in derselben Nacht hörte ich im Schlaf das Wispern der Symbole. Worte, die ich nicht verstand, aber deren Bedeutung ich spürte. Eine Warnung oder eine Drohung. Als ich erwachte, war mein Herzschlag unruhig und das Licht in der Kommandokuppel flackerte, obwohl der Generator stabil lief. Ich wusste, wir waren nicht allein dort unten. Wir hatten etwas geweckt. Und es war noch längst nicht bereit, uns ziehen zu lassen. Die Tage verschwammen. Jeder Abstieg in das Innere der Pyramide führte uns tiefer in eine Welt, die sich unserer Logik entzog. Wir hatten mittlerweile 6 Ebenen kartiert, jede verbunden durch Gänge, die sich in unnatürlichen Mustern verzweigten. Keine Ebene glich der anderen, und dennoch wirkte alles wie ein System, das wir nicht zu begreifen vermochten. Die Gravuren an den Wänden waren nun noch komplexer. Was anfangs wie einfache geometrische Figuren ausgesehen hatte, war längst zu einem wuchernden Netz aus ineinander verschränkten Symbolen geworden. Manche Muster erinnerten an Formeln, andere an Karten oder Baupläne, wieder andere an Schriftzüge, die sich beim längeren Hinsehen verschoben. Corporal Hayes, der eine gewisse sprachwissenschaftliche Ausbildung hatte, saß stundenlang vor den Wänden, sein Notizbuch voll mit Skizzen. Doch er fand kein wiederkehrendes Muster. »Es ist keine Sprache im klassischen Sinn«, sagte er eines Abends. »Eher eine Art Anweisung oder ein Mechanismus, der auf unsere Aufmerksamkeit reagiert.« Rodriguez nickte, als hätte er längst dieselbe Vermutung gehabt. »Sie wollen, dass wir sie lesen, aber nicht so, wie wir es gewohnt sind. Sie lehren uns, während wir sie betrachten.« Seine Stimme war verändert, leiser, beinahe ehrfürchtig. Die Artefakte wurden mit jedem Fund seltsamer. In einer Kammer fanden wir Objekte, die aussahen wie Maschinen. Zylinder mit nahtlosen Gelenken, Platten, die auf Druck reagierten, obwohl sie keinen erkennbaren Mechanismus besaßen. In einer anderen Kammer standen Skulpturen, die Figuren darstellten. Sie waren beinahe menschlich, aber die Proportionen stimmten nicht. Zu lange Arme, zu schmale Köpfe, Gelenke, die in falschen Winkeln gebogen waren. »Vielleicht Kunstwerke«, meinte Walsh, doch seine Stimme verriet, dass er selbst nicht daran glaubte. Der beunruhigendste Fund kam von Rodriguez. 3 Ebenen unter der Oberfläche stieß er auf einen Raum voller Nischen, die in die Wände eingelassen waren. Jede war so geformt, dass sie Platz für einen Körper bot, aber die Maße stimmten nicht mit unseren überein. Manche waren zu schmal, andere zu lang. Wieder andere wirkten verdreht, als wären sie für Wesen gedacht, die nur entfernt menschlich waren. »Schlafkojen«, sagte Rodriguez leise, »oder Sarkophage.« Die Luft im Raum war trocken, fast angenehm warm, doch sie schmeckte alt, wie Staub, der nie existiert haben dürfte. Die Männer begannen, sich zu verändern. Walsh schaute ständig über die Schulter, als fürchtete er, verfolgt zu werden. Hayes kontrollierte seine Uhr in immer kürzeren Abständen, als müsse er die Zeit festhalten, damit sie ihm nicht entglitt. Rodriguez sprach im Halbschlaf, Worte, die keiner verstand. In einer Sprache, die uns allen fremd war. Thompson kam eines Abends zu mir. »Jim, wir verlieren sie. Sie sind nicht mehr dieselben.« Ich wollte ihm widersprechen, doch ich musste mir eingestehen, dass er recht hatte. Selbst ich spürte es. Die Symbole an den Wänden bewegten sich, wenn ich nicht direkt hinsah. Und in meinen Träumen wandelte ich durch Korridore, die wir nie kartiert hatten, sah Räume voller Artefakte, die sich veränderten, sobald ich näher kam. Stimmen sprachen in Zungen, die älter waren als die Menschheit selbst. »Vielleicht ist es nur die Isolation«, sagte ich, mehr zu mir selbst als zu Thompson. Zu wenig Schlaf, zu viel Dunkelheit. Nein, erwiderte er. Es ist das Bauwerk. Es wirkt auf uns, so wie es auf die Symbole wirkt, wenn wir sie ansehen. Seine Worte blieben mir im Kopf hängen, während wir tiefer vordrangen. Eines Tages, als wir einen besonders schmalen Korridor entlang gingen, blieb Walsh abrupt stehen. »Haben Sie das gesehen?« fragte er heiser. »Was?« fragte ich scharf. »Der Gang war eben noch länger. Jetzt ist er kürzer. Ich schwöre es.« Niemand antwortete. Doch wir alle hatten schon gespürt, dass die Geometrie sich veränderte. Einmal führte uns ein Weg zurück an den Ausgangspunkt, obwohl wir geradeaus gegangen waren. Ein anderes Mal fanden wir uns in einem Raum wieder, der auf keiner Karte stand. »Die Struktur bewegt sich«, sagte Hayes später mit flackernden Augen, »oder sie bewegt uns.« Es war schwer, ihm zu widersprechen. Am Abend, zurück im Lager, rief ich eine Versammlung ein. Die Männer saßen schweigend, ihre Gesichter vom Frost und von Angst gezeichnet. »Wir setzen die Erkundung fort«, sagte ich mit fester Stimme. »Aber wir halten uns an strikte Protokolle. Keine Alleingänge, keine Abweichungen. Jeder bleibt unter Beobachtung. Wer dagegen verstößt, wird zurückgezogen.« Connell hob den Blick. Seine grünen Augen funkelten im Licht der Lampen. »Und wenn das Bauwerk uns selbst auseinanderreißt, Colonel? Was dann?« Seine Stimme war ruhig, doch in ihr lag eine Schärfe, die mich frösteln ließ. »Dann halten wir trotzdem zusammen«, erwiderte ich. »Egal, was hier unten geschieht.« Doch während ich die Worte sprach, wusste ich, dass das leichter gesagt war, als es je sein konnte, denn die Pyramide war kein lebloses Relikt. Sie atmete. Sie beobachtete uns. Und sie begann, uns zu formen. In dieser Nacht träumte ich von den Nischen, die Rodriguez gefunden hatte. Sie waren nicht leer. In meinem Traum lagen Gestalten darin, schmal und lang, mit Gesichtern, die keine Gesichter waren. Und sie öffneten langsam die Augen. Wir hatten bereits dutzende Kammern betreten, manche voller Artefakte, andere leer wie Hallen, die nur für den Klang unserer Schritte gebaut worden waren. Doch nichts bereitete uns auf den Fund vor, den Thompson an einem dieser endlosen Nachmittage machte. »Jim«, rief er, seine Stimme tief und angespannt, »das musst du sehen.« Ich folgte ihm durch einen Korridor, dessen Gravuren dichter und verwobener waren als alles, was wir zuvor gesehen hatten. Am Ende stand er vor einer Wand, die nicht wie die anderen war. Sie bildete einen perfekten Kreis, etwa 4 Meter im Durchmesser, eingepasst in eine sonst makellose Metallfläche. Die Oberfläche war mit Symbolen bedeckt, nicht eingraviert wie in den übrigen Gängen, sondern schwebend. Sie lagen knapp über dem Metall, als wären sie aus Licht geformt, das zu träge war, um zu entweichen. »Eine Tür«, sagte Rodriguez ehrfürchtig. Ich trat näher. Der Kreis bestand aus 7 konzentrischen Ringen, jeder mit 100 Zeichen. Und diese Ringe bewegten sich, so langsam, dass man es nur bemerkte, wenn man wegsah und dann zurückschaute. Es war ein kaum wahrnehmbares Kreisen, ein stetiges Drehen, als hätte die Tür ihre eigene Zeitrechnung. »Wie ein Zahlenschloss«, murmelte Hayes, dessen Augen glänzten. »Aber mit Symbolen statt Zahlen.« Ich ging in die Knie und betrachtete die äußeren Ringe. Jeder Strich, jede Linie schien sich zu verändern, sobald ich blinzelte. Manche Muster tauchten doppelt auf, verschwanden dann wieder, als wollten sie uns verhöhnen. »Seit wann haben wir das gefunden?«, fragte ich Thompson. »Gestern Abend. Ich wollte es erst prüfen, bevor ich dir Bescheid gebe.« Connell stand etwas abseits, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Sein Blick war auf die Symbole geheftet, als lauschte er einer Stimme, die wir anderen nicht hören konnten. »Es will geöffnet werden«, sagte er leise. »Es ist versiegelt«, erwiderte ich scharf. »Und es bleibt versiegelt, bis wir wissen, was dahinter ist.« Wir begannen sofort mit der Analyse. Hayes entwickelte ein Nummerierungssystem, das jedem Zeichen eine Ziffer zuwies. Über 300 verschiedene Symbole verteilten sich auf die 7 Ringe. Rodriguez verglich sie mit den Artefakten aus den oberen Kammern. Tatsächlich fanden sich Übereinstimmungen. Gravuren auf den Objekten, die identisch mit Symbolen an der Tür waren. Die Artefakte sind Anleitungen, sagte er nach Stunden intensiver Arbeit. Ein Puzzle, das uns die richtige Reihenfolge verrät. Doch jedes Mal, wenn wir glaubten, ein Muster zu erkennen, veränderte sich die Anordnung. Hayes schwor, dass sich die Symbole in der Nacht bewegt hatten. Unsere Messungen widersprachen ihm. Und doch waren sie anders als am Vortag.
»Vielleicht ist es kein Schloss«, murmelte Walsh während einer Besprechung. »Vielleicht ist es eine Warnung.«
Connell lächelte schwach. »Alles, was verschlossen ist, ist auch dazu gedacht, geöffnet zu werden.« Seine Worte hingen im Raum wie Gift. »Ich befahl strengere Protokolle, ständige Überwachung der Tür, Zweierwachen, lückenlose Dokumentation. Niemand sollte allein dort unten sein.« Doch die Tür begann, die Männer in ihren Bann zu ziehen. Rodriguez stand stundenlang davor, sein Blick glasig, als sähe er Muster, die wir nicht erkennen konnten. Hayes notierte Reihen von Symbolen, die keinen Sinn ergaben, aber er schrieb sie wie in Trance, unermüdlich, bis die Seiten voll waren. Walsh wurde stiller, seine früheren neugierigen Fragen versiegten. Eines Abends, als ich selbst vor der Tür stand, bemerkte ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. 3 Symbole im innersten Ring glühten leicht wärmer als die anderen, so schwach, dass nur die Thermalkamera es registrierte. Sie pulsierten im Rhythmus eines Herzschlags.
»Sie reagiert auf uns«, sagte Hayes, als er die Daten überprüfte. »Die Symbole werden aktiver, wenn wir sie ansehen.«
Mir lief ein Schauer über den Rücken. Das Bauwerk schien nicht nur zu existieren, es schien uns wahrzunehmen.
»Vielleicht ist es lebendig«, sagte Rodriguez irgendwann.
Seine Stimme war ruhig, doch seine Augen verrieten einen fiebrigen Glanz. Thompson zog mich später beiseite.
»Jim, das läuft aus dem Ruder. Sie hängen alle an dieser Tür wie Motten am Licht. Wir müssen hier raus, bevor wir sie verlieren.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wir haben Befehle. Und was auch immer dahinter ist, jemand in Washington will es sehen. Und wenn es uns verschlingt?« fragte er bitter. Ich hatte keine Antwort. In dieser Nacht schlief ich kaum. Als ich schließlich doch eindämmerte, fand ich mich in einem Traum wieder, der keiner war. Ich stand vor der Tür. Die Ringe drehten sich schneller und die Symbole ordneten sich von selbst. Sie bildeten Muster, die ich verstand, obwohl ich sie nie gelernt hatte. Und als die letzte Reihe einrastete, öffnete sich der Kreis. Dahinter Dunkelheit, tiefer als jede, die ich je gesehen hatte. Ich erwachte schweißgebadet, das Echo des Öffnens noch in meinen Ohren. Draußen im Kommandotent hörte ich das Heulen des Windes. Aber darunter war etwas anderes. Ein flüsterndes Summen, das aus der Tiefe kam. Die Tür war nicht einfach ein Hindernis. Sie war ein Versprechen. Und vielleicht auch ein Urteil. Die Tür mit den 7 Ringen wurde zum Mittelpunkt unserer gesamten Mission. Alles drehte sich nur noch um sie. Wir kartierten, dokumentierten, notierten. Doch nichts brachte uns wirklich weiter. Statt Klarheit wuchs nur die Unruhe. Walsh war der Erste, der es nicht mehr aushielt. Ich hatte ihn auf eine Routinepatrouille in den bereits bekannten Sektoren geschickt. 2 Stunden sollte er brauchen, mit Meldungen alle 30 Minuten. Um 14.30 Uhr hörte ich seine letzte Stimme im Funk. »Sektor 7, alles ruhig.« Danach Stille. Wir warteten. Zuerst 5 Minuten, dann 10. Ich rief ihn auf allen Kanälen, erhielt nur statisches Rauschen. Schließlich gingen Thompson und ich selbst los. Wir fanden sein Gewehr in einer Kammer, sorgfältig an die Wand gelehnt. Daneben lag sein Notizbuch, noch offen, der Stift auf dem Boden, als hätte er mitten im Schreiben aufgehört. Kein Blut,
keine Spuren von Kampf, nichts. Er war einfach verschwunden.
Menschen lösen sich nicht einfach in Luft auf, sagte Thompson, doch seine Stimme klang nicht überzeugt. Wir suchten 18 Stunden lang. Jede Kammer, jeden Gang, selbst die Nischen im Schlafraum, die uns ohnehin schon Albträume bereitet hatten. Walsh war fort, als hätte ihn die Pyramide verschluckt. 2 Tage später war es Hayes. Er hatte Wache direkt vor der Tür, der sicherste Posten, den ich ihm geben konnte. Ich sah ihn um Mitternacht noch dort sitzen, die Thermalkamera in der Hand. Um 03 Uhr war nur noch sein Gewehr da, ordentlich an die Wand gestellt und neben ihm persönliche Dinge, die niemand freiwillig zurücklässt. Uhr, Geldbörse, ein Foto seiner Freundin. Rodriguez starrte lange auf die zurückgelassenen Sachen. Vielleicht hat er die Tür geöffnet, sagte er tonlos. Die Tür hat sich nicht bewegt, entgegnete Thompson. Connell stand abseits, die Hände verschränkt, sein Blick auf die Symbole geheftet. Vielleicht muss sie sich gar nicht bewegen, murmelte er. Von diesem Moment an änderte ich alles. Keine Alleingänge mehr, keine Patrouillen ohne Partner. Check-ins alle 15 Minuten, bewaffnete Wachen an jedem Zugang. Ich verwandelte unsere Mission in ein Gefängnis und wir waren die Gefangenen. Doch selbst diese Maßnahmen gaben keinen Trost. Die Männer sahen einander misstrauisch an, flüsterten, wenn sie dachten, ich höre es nicht. Ein unsichtbares Gift hatte uns befallen und es wuchs mit jedem Tag. Eines Abends stellte Thompson mich zur Rede. Jim, wir können nicht ewig so weitermachen. 2 Männer weg und wir wissen nicht einmal wie. Befehle sind Befehle, sagte ich, doch selbst mir klangen die Worte hohl. Er trat näher, seine Stimme nur noch ein Flüstern. Und wenn die Befehle uns geradewegs in den Tod schicken, hast du daran gedacht? Ich konnte ihm nicht antworten. Stattdessen drehte ich mich weg und starrte auf die Karten der Pyramide, auf Linien und Markierungen, die immer weniger Sinn ergaben. Die Nächte wurden schlimmer. Ich hörte Geräusche im Schlaf. Schritte im Gang, obwohl niemand eingeteilt war. Flüstern, das von den Wänden kam. Einmal wachte ich auf und fand Symbole in mein Notizbuch gekritzelt, von meiner eigenen Hand, ohne mich daran erinnern zu können. Rodriguez zeigte ähnliche Anzeichen. Er starrte stundenlang auf die Tür, als lausche er einer Stimme. Einmal sprach er im Schlaf in einer Sprache, die niemand verstand. Die anderen hielten Abstand zu ihm, als sei er ansteckend. Walsh, Hayes, sie waren nicht einfach fort. Sie waren genommen worden. Von der Pyramide, von der Tür oder von etwas, das dahinter lag. Die Männer begannen, einander zu verdächtigen. Walsh hatte zuletzt mit Connell gearbeitet, Hayes war unter seiner Aufsicht gewesen. Bald fiel der erste Vorwurf. »Es ist Connell«, fauchte Martinez, einer der Jüngeren. »Immer ist er in der Nähe, wenn etwas passiert.« Connell stand ruhig da, seine grünen Augen kalt wie Eis. »Wenn ich sie hätte verschwinden lassen wollen, würde ich hier stehen und auf dich warten.« Die Spannung drohte zu explodieren. Ich musste meine Stimme erheben, härter als je zuvor. »Genug! Niemand verschwindet mehr, niemand wird beschuldigt ohne Beweise. Wir halten uns an die Protokolle.« Doch innerlich wusste ich, es war bereits zu spät. Wir hatten etwas berührt, das nicht für uns gedacht war. Und die Tür? Diese Tür lebte. Sie wartete. In der folgenden Nacht träumt ich, wie sie sich öffnete. Nicht mit einem Klicken oder Knarren, sondern lautlos, als sei sie nie geschlossen gewesen. Dahinter war Dunkelheit, aber in dieser Dunkelheit sah ich Silhouetten. Lang, schmal, fremd, und ich wusste, dass sie uns beobachteten. Als ich erwachte, war ich schweißnass. Und in meinem Notizbuch, aufgeschlagen neben meinem Lager, stand eine Botschaft, die ich nie geschrieben hatte. Die Tür ist hungrig. Die Disziplin im Lager zerfiel Stück für Stück. So leise wie Eis,
das unter Druck reißt, bevor es endgültig bricht. Zwei Männer waren verschwunden und der Rest suchte verzweifelt nach einer Erklärung, die nicht existierte. Jeder sah den anderen mit misstrauischen Augen an, als könnte der nächste Verdächtige direkt neben ihm sitzen. Eines Morgens brach ein Streit aus. Martinez stellte Connell mitten zwischen den Zelten zur Rede.
»Immer bist du da, wenn jemand verschwindet«,
schrie er, während die anderen Männer einen Kreis bildeten. »Erst Walsh, dann Hayes. Du bist der gemeinsame Nenner.« Connell verschränkte die Arme, sein Blick kühl wie das Eis, das uns umgab. »Wenn ich verantwortlich wäre, Martinez, glaubst du wirklich, ich stünde noch hier und ließe dich schreien?«
»Du bist zu ruhig«, keuchte Martinez. »Keiner bleibt so gelassen, wenn die Hälfte seiner Kameraden verschwindet. Keiner, außer jemandem, der mehr weiß, als er zugibt.«
Hayes war nicht mehr da, Walsh ebenso, und die Namen hallten wie Flüche in der Luft. Ich trat dazwischen, meine Stimme so laut, dass die über den Wind hinausdrang.
»Genug. Jeder, der sich noch einmal gegenseitig beschuldigt, landet im Arrestzelt. Wir kämpfen nicht gegeneinander, verstanden?«
Die Männer zerstreuten sich widerwillig. Nur Connell blieb einen Augenblick länger stehen und musterte mich mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten konnte. Vielleicht war es Abscheu. Vielleicht war es etwas anderes. Etwas, das er nicht mehr mit uns teilte. Am Abend saß ich mit Thompson im Kommandotent. Sein Gesicht war eingefallen, die Haut grauer als sonst.
»Jim«, begann er, »wir verlieren die Kontrolle. Noch ein Verschwinden und die Männer werden sich gegenseitig zerfleischen.«
Ich starrte auf die Karten des Bauwerks, die längst keinen Sinn mehr ergaben. »Wir können nicht aufhören, nicht denn, solange die Tür da unten noch geschlossen ist.«
»Und wenn sie besser verschlossen bleibt?« fragte er. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Vielleicht ist sie nicht dafür gebaut, geöffnet zu werden.«
Ich konnte nicht antworten, denn in meinen Träumen hatte sie sich bereits geöffnet, Nacht für Nacht. Zwei Tage später war es soweit. Thompson übernahm die Ablösung an der Türwache. Um 14 Uhr meldete er sich. Routine, alles ruhig. Um 16 Uhr kam keine Antwort mehr. Als wir den Posten erreichten, fanden wir seine Waffe ordentlich an die Wand gelehnt, sein Funkgerät noch eingeschaltet, die Frequenz offen. Es war, als hätte er uns mitten im Satz verlassen. Der Verlust brannte wie ein Messer. Thompson war mein ältester Freund, mein Vertrauter. Ich hatte ihn mehr als einmal aus brenzligen Situationen geholt und er mich ebenso. Und nun war er verschwunden. Ohne ein Geräusch, ohne einen Kampf. Die Männer sprachen nicht offen, doch ich sah ihre Blicke. Manche waren voller Misstrauen, andere voller Verzweiflung. Connell jedoch wirkte fast gefasst. Sein Blick war klar, seine Haltung entspannt. Zu entspannt. In derselben Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich schlich in Thompsons Quartier und suchte nach Hinweisen, einem Abschiedsbrief, irgendetwas. Zwischen seinen Habseligkeiten fand ich ein Notizbuch. Die letzten Seiten ließen mir das Blut gefrieren. »Das Bauwerk atmet«, stand dort. »Die Symbole bewegen sich, wenn niemand hinsieht. Ich träume von Korridoren, die auf keiner Karte stehen. Jemand unter uns hat bereits aufgegeben. Er hört die Stimmen. Er gehorcht ihnen. Jim muss das wissen, bevor es zu spät ist. Die Pyramide will nicht gefunden werden. Sie will gefüttert werden.« Die letzte Zeile war noch beunruhigender. »Wenn mir etwas geschieht, sucht im Raum hinter der Tür. Dort liegt die Wahrheit, aber vertraut nicht jedem. Die Pyramide hat ihren Diener bereits gewählt.« Ich schloss das Notizbuch mit zitternden Fingern. Die Worte hallten nach, ein Vermächtnis meines besten Freundes. Als ich aus dem Zelt trat, stand Connell wenige Meter entfernt im Schnee. Seine Augen reflektierten das fahle Licht, als hätten sie ein eigenes Leuchten. »Alles in Ordnung, Colonel?« fragte er mit einer Stimme, die zu ruhig klang. Ich zwang mich zu einem knappen Nicken. »Alles unter Kontrolle.« Doch innerlich wusste ich, Nichts war mehr unter Kontrolle. Thompsons Warnung ließ keinen Zweifel. Einer von uns war bereits verloren. Und alles in mir schrie, dass es Connell war. Noch bevor ich einschlief, hörte ich die Symbole in der Tiefe summen. Nicht mehr leise, sondern wie ein Chor, der uns rief. Und ich wusste, dass die Tür bald geöffnet werden würde. Mit oder ohne unsere Zustimmung. Nach Thompsons Verschwinden war das Lager endgültig gebrochen. Von 24 Männern blieben nur noch 12 übrig. 12 erschöpfte Gesichter, die mich ansahen wie ein Rudel Tiere, das spürt, dass sein Leittier schwächelt. Jeder wartete auf den nächsten Verlust. Jeder fragte sich, wer als nächstes verschwinden würde. Walsh und Hayes waren weg. Rodriguez redete immer häufiger mit sich selbst, als hätte er eine zweite Stimme im Kopf. Martinez sprang bei jedem Geräusch zusammen und selbst die härtesten Veteranen hielten die Hände zu oft an den Abzügen ihrer Waffen. Niemand traute mehr niemandem und über allem hing die Tür. Die Ringe drehten sich unaufhaltsam und manchmal glaubte ich, die Symbole pulsieren zu sehen, wie Adern voller Blut. Ich versammelte die Männer im Kommandotent. Wir halten uns strikt an die Protokolle. Zweiergruppen, keine Ausnahmen. Alle 15 Minuten Meldung über Funk. Niemand verlässt das Lager ohne direkte Anweisung. Rodriguez hob den Blick. Seine Augen glänzten fiebrig. Und wenn die Tür uns ruft, werden wir dann auch weglaufen?
Niemand geht zu der Tür, ohne dass ich es befehle, erwiderte ich scharf.
Connell stand am Rand des Zeltes, die Hände hinter dem Rücken. Vielleicht ist Weglaufen keine Option, sagte er leise. Vielleicht will die Pyramide uns prüfen. Vielleicht verschlingt sie nur die, die schwach sind. Ein Murmeln ging durch die Runde. Ein gefährliches Knistern, das ich sofort unterbrechen musste.
Genug, rief ich. Wir sind Soldaten, wir folgen Befehlen. Wir lassen uns nicht gegeneinander aufhetzen.
Doch die Worte wirkten hohl. Selbst ich spürte, dass die Einheit zerfiel. In der Nacht verlor ich Rodriguez. Er war mit Martinez auf Wache. Um 02 Uhr meldeten sie sich regulär. Um 02 Uhr 15 nur noch Martine.
Er war neben mir, Sir. Ich schwöre es. Ich drehte mich um, keine 5 Sekunden, und er war fort. Sein Gewehr liegt noch hier.
Ich eilte hinunter zum Posten. Martinez' Hände zitterten. Sein Gesicht war schneeweiß. Neben ihm lag Rodriguez' Gewehr, der Lauf noch warm von seinem Atem. Daneben ein Notizbuch, vollgekritzelt mit Symbolen, die wir an der Tür gesehen hatten. Linien, Kreise, Spiralen. Immer wieder die gleichen Muster. Am Rand stand in ungelenker Schrift: Sie sprechen mit mir. Sie wollen, dass wir öffnen. Ich schloss die Augen. Rodriguez war verloren gewesen, schon lange. Nun hatte die Pyramide ihn geholt. Die Männer waren außer sich. Martinez schwor, dass Connell Rodriguez zuvor mit ihm eingeteilt hatte, obwohl ich die Gruppen bestimmt hatte. Andere behaupteten, Connell hätte mehr Zeit bei der Tür verbracht als irgendwer sonst. Am Morgen eskalierte es. Walshs junger Ersatzmann, Private Miller, packte Connell am Kragen.
»Du bist es!« schrie er. »Du bist der Grund, warum sie verschwinden. Du dienst dem Ding!«
Connell ließ es geschehen, seine grünen Augen kalt und unbewegt.
»Wenn ich es wäre, wärst du dann noch hier, Miller?«
Das Schweigen, das folgte, war schlimmer als Geschrei. Miller ließ los, aber der Keim des Misstrauens wuchs weiter. Ich wusste, dass Thompsons letzte Worte recht gehabt hatten. Die Pyramide hat ihren Diener bereits gewählt. Doch ich konnte nicht beweisen, wer es war. Am Abend, als der Wind heulte, hörte ich Schritte außerhalb meines Zeltes. Ich griff zur Waffe, trat hinaus und sah Connell im Schein der Schneelampen. Er stand vor der Tür, allein. Starrte auf die Ringe.
»Zurück ins Lager«, befahl ich.
Er drehte sich langsam um. »Sie bewegt sich schneller. Du siehst es doch auch.« Ich wagte nicht näher zu kommen.
Wenn du noch einmal allein hier gesehen wirst, nehme ich dich aus dem Einsatz. Er lächelte dünn. Du kannst mich nicht von ihr fernhalten. Keinen von uns. Ich zog die Waffe, doch in diesem Moment flackerte das Licht an der Tür auf. Drei Symbole glühten heller, so deutlich, dass selbst meine Männer, die herbeigeeilt waren, es sahen. Ein Summen ging durch die Luft, tief und vibrierend, als käme es aus den Eingeweiden der Erde. »Sie will geöffnet werden«, flüsterte Connell. Ich befahl Rückzug, doch die Männer gehorchten nur widerwillig. Ihre Augen klebten an der Tür, als seien sie gebannt. In dieser Nacht träumte ich wieder. Ich stand in der Kammer hinter der Tür, rings um mich die Körper meiner Männer, im Kreis angeordnet wie Opfergaben, Thompson unter ihnen, sein Gesicht still, als wäre er nicht tot, sondern im Schlaf. Und in der Dunkelheit hinter ihnen regte sich etwas Langes, Scharfkantiges. Ich erwachte mit dem Gefühl, dass der Traum keine Vision war, sondern ein Versprechen. Die Tür wollte geöffnet werden. Und Connell würde alles tun, damit es geschah. Die Tür hatte uns alle gebrochen. Von 24 Männern waren nur noch wenige übrig und jeder von ihnen war ein Schatten dessen, was er einmal gewesen war. Der Schnee draußen peitschte über die Zelte, doch der wahre Sturm wütete unter dem Eis, in unseren Köpfen. Ich wusste, dass es nicht mehr lange dauern würde. Die Ringe der Tür drehten sich in einem Rhythmus, den ich mittlerweile im Schlaf hören konnte. Sie summten wie ein Herzschlag, und manchmal glaubte ich, sie pochten im selben Takt wie meiner. An diesem Morgen war Connell verschwunden. Niemand hatte gesehen, wie er das Lager verlassen hatte, doch jeder wusste, wo er war. Die Männer folgten mir widerstrebend hinunter zur dritten Ebene, wo die Tür in ihrem ewigen Kreisen verharrte. Er stand davor, aufrecht, unbeweglich, als sei er ein Teil des Bauwerks. Seine Hand ruhte auf einem der glühenden Symbole. »Sie hat mich gewählt«, sagte er leise, »und sie hat euch ebenfalls geprüft. Ihr wart zu schwach.« »Tritt zurück, Connell«, befahl ich, meine Waffe im Anschlag. »Das ist ein Befehl.« Er lachte leise, ohne Spott, eher wie jemand, der ein Geheimnis kennt, das ihm Frieden gibt. »Du verstehst es immer noch nicht. Dies ist kein Feind, Colonel. Es ist ein Wächter. Es bewahrt etwas, das niemals an die Oberfläche gelangen darf. Und ich bin jetzt sein Diener.« Die Männer hinter mir bewegten sich unruhig. Einige richteten ihre Waffen ebenfalls auf ihn. Andere starrten nur gebannt auf die Tür, unfähig, den Blick abzuwenden. »Du hast sie getötet«, sagte ich kalt. »Thompson, Walsh, Hayes, alle. Es war nicht die Pyramide. Es warst du.« Connell neigte leicht den Kopf. »Ich habe getan, was nötig war. Sie hätten alles verraten. Sie hätten es geöffnet, ohne vorbereitet zu sein. Das Bauwerk verlangt Opfer, um sein Geheimnis zu schützen. Und nun verlangt es den letzten Schritt.« Er drehte sich zurück zur Tür. Die Symbole leuchteten auf, heißer, heller, als hätte seine Berührung sie entzündet. Das Summen wuchs zu einem Dröhnen, das in meinen Knochen vibrierte. »Feuer!« brüllte ich. Schüsse krachten durch den Korridor. Das Echo peitschte von den Metallwänden zurück. Kugeln schlugen in die Symbole, doch das Material der Tür verschluckte sie, ohne Spuren zu hinterlassen. Connell taumelte. Eine Kugel hatte ihn in die Seite getroffen, doch er lächelte nur. »Ihr könnt mich töten«, keuchte er, »aber ihr könnt die Tür nicht aufhalten. Sie wird sich öffnen. Und wenn sie es tut, wird sie nehmen, was sie braucht.« Er stürzte nach vorn, das Messer in der Hand, und stieß sich direkt von den Symbolen ab. Ich sprang ihm entgegen. Wir prallten zusammen, rangen, sein Atem warm an meinem Ohr, seine Kraft ungebrochen trotz der Wunde. Ich riss meinen Eispickel aus dem Gürtel und stieß zu. Die Spitze traf ihn unterhalb des Kiefers, drang tief ein. Sein Lächeln erstarrte, seine Augen weiteten sich. Blut rann über die fremden Symbole, die daraufhin in einem grellen Blau aufflammten.
Connell sackte zusammen, das Messer entglitt seinen Fingern. Einen Moment lang herrschte absolute Stille. Dann begann die Tür zu beben. Die Ringe rotierten schneller, die Zeichen ordneten sich und ein klares Muster entstand. Ein gleißender Blitz durchzuckte den Raum und der Kreis verschwand. Dahinter lag eine Kammer, kaum 10 Meter im Durchmesser. In ihrer Mitte lagen Körper. Meine Männer. Thompson, Walsh, Hayes. Alle, die verschwunden waren. Sie waren unversehrt, als wären sie erst vor Minuten gefallen. Ihre Gesichter waren friedlich, ihre Wunden frisch. Doch sie atmeten nicht. Ich trat näher. Mein Herz raste. Über den Körpern standen Symbole an der Wand. Größer, tiefer, dunkler. Worte, die ich verstand, ohne sie je gelernt zu haben. Sie sahen zu viel. Sie mussten gestoppt werden. Darunter, mit kratzender Hand geschrieben, ein Satz in Englisch. Du bist der Nächste. Mein Blick glitt zu Connells Leiche. Seine Augen waren offen und ein Ausdruck völliger Zufriedenheit lag darin, als hätte er gewonnen. Hinter mir keuchten die Männer. Was sollen wir tun, Connell? Ich zwang mich zur Antwort. Wir begraben es. Alles. Wir verschlossen den Eingang, kippten Tonnen von Schnee und Eis zurück in die Schächte, bis die Tür unter einer weißen Decke verschwand. Die Pyramide wurde wieder zu dem, was sie zuvor gewesen war, ein Geheimnis, das im Eis schlafen sollte. Tage später holte uns das Rettungsteam. In Washington erzählte ich die offizielle Version. Ein Unfall, ein Einsturz, 8 Tote. Die Berichte waren sauber, die Akten geschlossen. Doch in meinen Nächten wanderte ich weiter durch die Korridore. Ich hörte die Stimmen, sah die Symbole. Sie bewegten sich noch immer, ordneten sich neu. Manchmal stand Connell dort, mit Blut am Hals und einem Lächeln auf den Lippen. Und dann erwachte ich, Schweiß auf der Stirn, das Echo eines Satzes in meinem Kopf. Die Tür ist nie wirklich geschlossen.